Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Patricia Camarata. Um Patricia kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man sich mit der deutschen Blogosphäre beschäftigt. Sie ist sehr aktiv auf Twitter und sie podcastet. Gleichzeitig ist sie Mutter von schulpflichtigen Kindern und sie arbeitet in einer IT-Strategieberatung. Ich bin total beeindruckt von der Bandbreite der Themen, die Patricia und ich in diesem Podcast berühren. Wir steigen ein und wir sprechen über die Paardynamik in Elternbeziehungen und über Patricias Buch Raus aus der Mental Load-Falle. Sie war diejenige, die das Wort Mental Load in Deutschland etabliert hat. Und es ist super spannend, mit ihr darüber zu sprechen, aber auch darüber, wie sie Digitalisierung in ihrer Erziehung einsetzt, wie sie auf Schule schaut, auf Digitalisierung von Schule und auf das System Schule. Es sind wieder 50 Minuten geworden, ein langer Podcast, aber von extrem hoher Informationsdichte. Ich bin sehr beeindruckt davon, zu wie vielen Themen ich mit Patricia sprechen konnte und wie fundiert ihre Meinungen sind und wie tief ihre eigenen Erfahrungen und Reflexionen in diesen Themen sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Patricia.
Hallo.
Patricia, ich freue mich tierisch, dass du dabei bist, heute in dem Podcast und du als echtes Urgestein der Mami-Bloggerin-Szene Deutschlands. Wenn du magst, stell dich doch kurz vor und sag, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Patricia Camarata. Ich bin schon seit Anfang der 2000er, wie du gesagt hast, Urgestein als Bloggerin im Netz unterwegs. Habe aber die letzten Jahre auch Spaß gefunden an Podcasten. Und über beide Medien sozusagen bin ich auch zum Buchschreiben gekommen. Aktuell gibt es ein Buch zu Medienerziehung bei Kindern. Das heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss, weil das so ein schönes geflügeltes Wort ist in der Medienerziehung. Und es gibt noch ein zweites Buch, das heißt Raus aus der Mental Load-Falle. Und das sind so eigentlich die wichtigen Sachen, die man zu mir wissen kann.
Ich freue mich tierisch und ich würde auch gern etwas mehr über die Bücher mit dir sprechen, denn ich finde, die verdienen die Promotion und die Ideen, die du darin promotest, verdienen auch gehört zu werden. Wir können ja einmal anfangen mit Mental Load. Das Wort hast du ja eigentlich nach Deutschland geholt oder hier das erste Mal geprägt. Ich glaube, es hat mit einem deiner Speaker-Gigs zu tun, als du auf dem Female Future Force Day warst. Kannst du uns ein bisschen etwas dazu erzählen, wie du über das Konzept gestolpert bist und was es genau ist?
Ja, gerne. Also gestolpert bin ich sozusagen indirekt darüber, über persönliche Betroffenheit. Also ich habe Mental Load sozusagen gemerkt, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Und bin dann erst Jahre später, 2017, über einen Comic einer französischen Illustratorin, die heißt Emma, und das Comic selbst heißt auch Mental Load und die betreffende Passage heißt You Should Have Asked, auf diesen Begriff gestoßen. Und dann ist es mir sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen, das Problem, das ich damals hatte, also wirklich in so eine krasse Überlastung reinzurutschen, ist eben kein individuelles, sondern das ist eins, was eben vor allem Frauen früher oder später blüht, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen, wie auch die Beziehung zu dem Partner ist, wie komplex das Familienverhältnis ist. Und ja, Mental Load kennt man in der freien Wirtschaft, würde ich sagen, erstmal wertfrei unter Projektmanagement. Da können sich die Leute schnell was vorstellen. Das ist eben nur im Privaten, also zuständig und verantwortlich auch zu sein für alle Prozesse und Ergebnisse im Haushalt und mit den Kindern. Und das eben on top zu den To-Dos, die sich viele moderne Paare ja auch ganz gut irgendwie aufteilen. Und on top natürlich zu der Erwerbstätigkeit, wenn man denn eben erwerbstätig ist.
Du sagst im Grunde, die mentale Last, die Ladung, die liegt vor allem eben auf den Schultern der Mamas, wenn es um alles darum geht, die Familien GmbH zu managen.
Genau, also Mamas, aber auch tatsächlich in Beziehungen ohne Kinder ist es tendenziell auch eher Frauenaufgabe. Also es hängt gar nicht so sehr am Muttersein, sondern vielmehr am Frauensein und an dem Glauben, der damit verbunden ist, also den Rollenzuschreibungen, nämlich dieses, das Kümmern, das liegt den Frauen doch im Blut, das machen die doch gerne, das macht man mit links. Und genau, das ist so ein bisschen der Ursprung an dem ganzen Schlamassel.
Was ich jetzt toll finde, ist, dass du als IT-Strategieberaterin, Projektmanagerin und gleichzeitig als trainierte Psychologin, als studierte Psychologin auf dieses Thema schaust. Hast du dich mal mit der Historie beschäftigt, warum das so entstanden ist in modernen Gesellschaften?
Also habe ich, aber ich habe es tatsächlich nicht so ausführlich jetzt auch in meinem Buch behandelt, weil ich ein sehr lösungsorientierter Mensch bin. Also es gibt viel Literatur zu der Frage, wie kommt das denn zu diesem, also es gibt ja auch feste Begriffe wie den Care Gap, also einfach, wenn man Stunden zählt in Beziehungen, im Privaten, wer sich da mehr kümmert. Und da gibt es sehr, sehr viele tolle Bücher auch, die sich eben genau mit dieser Frage befassen, die ja sehr komplex ist. Es geht ja nicht nur um Rollenzuschreibung, Rollenstereotypien. Es sind ja auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Steuerrecht, also wie das Ehegattensplitting oder so eine Fragen wie, warum gibt es eigentlich keinen bezahlten Vaterschutz? Warum gibt es nur einen Mutterschutz? Wie ist das eigentlich mit der Elternzeit? Wie sind da die Anreize tatsächlich gesetzt? Was gibt es für eine Arbeitskultur, die dazu führt? Also ich habe mich damit befasst, aber für mich war einfach zentral der Blick nach vorne, also zu sagen, wir wissen jetzt, was Mental Load ist und wir wissen, dass es für viele Familien ein Problem ist, aber die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt wieder weg? Also insofern wir sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, wir sind da vielleicht so ein bisschen reingeschlittert und eben auch gar nicht so absichtlich, sondern einfach, weil man ja da das Augenmerk gar nicht so drauf hatte, und das ist mir eben immer wichtiger, als darin rumzukramen. Weil ich meine, das Steuerrecht, das ändert sich eben nicht mal schnell und schon gar nicht. Also ich ändere das nicht. Und von daher war mir der Fokus eben wichtiger.
Ja, ich finde das super. Pragmatisch bleiben, lösungsorientiert sein. Und natürlich sind ja heute auch viele bereit, Muster zu entdecken, in denen sie unterbewusst drinstecken, wenn man darüber spricht, und bereit, Dinge zu ändern. Was sind denn Änderungsideen, die du in deinem Buch gibst?
Also ein ganz wesentlicher Faktor an diesem Mental Load ist, dass der eben sehr unsichtbar ist normalerweise. Das heißt, man spricht gar nicht so richtig darüber, was sind denn die Sachen, die man alle so nebenher wuppt. Also konkret an dem Beispiel wäre das, wenn ein Kind also zu einem Kindergeburtstag eingeladen ist, ist das Sichtbare das Geschenk, was besorgt werden muss. Und die Aufgabe wird auch oft in einer Paarbeziehung dann verteilt, oder die Frau sagt dann, Mensch, hier, das Kind wünscht sich XY, der Mann sagt dann, Mensch, das besorgt ich gar kein Ding. Aber das Ganze drumherum ist eben unsichtbar, nämlich wann ist denn das, wie kommt eigentlich die Einladung zu einem, wer bestätigt das bei den anderen Eltern, was ist denn eigentlich der Geschenkewunsch, wie kommt das Kind von der Schule zu der Geburtstagsfeier, wer schreibt die Vollmacht für die Lehrerin, wer sorgt, dass die da auch ankommt, wer hat die Telefonnummern, die Adresse, was weiß ich. Und das gilt quasi, was jetzt in einem Beispiel ist, das ist sozusagen hundertfach im Alltag, und deswegen ist der allererste Schritt raus aus dieser Mental Load-Falle, sich mal zu unterhalten, was sind denn diese unsichtbaren Dinge, die eben einen Partner belasten und der andere sieht sie nicht, weil es einfach bis jetzt nicht seine Verantwortung war. Und wenn man das schafft, das geht so auf verschiedene Arten und Weisen. Ich bin ja ganz großer Fan von Excel und insofern finde ich das halt toll, wirklich mal sich die Mühe zu machen, diese Sachen alle aufzuschreiben und dann aber schlauerweise nicht nur darin hinterzuschreiben, eben also wer das macht, sondern auch wie oft oder wer das initiiert auch als zweite Stufe und wie oft das im Alltag anfällt. Und da hat man dann schon die ersten Aha-Erlebnisse, wenn man wieder auf diese Geschlechterstereotypien guckt, nämlich dass Frauen oft Aufgaben haben, die eben sehr oft im Alltag vorkommen und die auch an eine harte Deadline gebunden sind. Also dieses Kinder vom Kindergarten abholen, der um 17 Uhr zumacht, da hat man eben sehr wenig Spielraum. Wenn man erwerbstätig ist, ist das auf jeden Fall immer so ein zusätzlicher Stress, da dann auch den Stift dann fallen zu lassen und in den Kindergarten zu eilen. Und männliche Aufgaben sind eher so Dinge, die ein bisschen seltener vorkommen, Auto zum TÜV bringen, Batterien im Rauchmelder auswechseln, Updates für Rechner zu machen, wenn man die nicht automatisiert hat. Und die sind halt auch oft im Alltag nicht an diese Deadlines gebunden. Und das ist so ein ganz wichtiger Aha-Effekt. Und da geht's eigentlich wirklich nur ums Sehen und ums Miteinander darüber sprechen und um die gegenseitige Wertschätzung, dass man sagt, Mensch, das habe ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass du dich um all die Sachen kümmerst. Und das ist dann auch beiderseitig, weil bestimmte Dinge eben durch, ja, wie es eben verteilt ist historisch, sehen auch dann eben die Partnerinnen nicht, dass sie sagen, ach ja, stimmt, wenn wir in Urlaub fahren, du kümmerst dich immer darum, dass dann der Reifendruck stimmt, der Ölstand der richtige ist, das Auto voll getankt ist, etc. Und dann muss man eine Routine entwickeln, wie man das auch wirklich wöchentlich, also wie man im Gespräch bleibt. Und da hatte ich eben ganz schnell die Erleuchtung, dass ganz viel aus dem Projektmanagement im Privaten einfach auch passt, weil man würde im Projektmanagement nie sagen, ach guck mal, wir haben jetzt ein Projekt, das geht 18 Jahre, das ist ein Budget von 130.000 Euro, das wird schon, sondern da würde man ja drüber sprechen, was sind denn eigentlich so die Meilensteine, wer ist dafür verantwortlich, wie wollen wir das organisieren? Und das muss man im Privaten eben auch machen. Und da muss man eine Routine entwickeln und da reicht zum Beispiel so eine Wochenbesprechung und da wird dann quasi wirklich Woche für Woche transparent, was sind so die Aufgaben, man kann darüber sprechen, wer ist verantwortlich und man kriegt dann auch ein Gefühl dafür, was es wirklich bedeutet, verantwortlich zu sein, im Sinne nicht, dass man einfach so ein kleines, schönes Convenient-Paket in die Hand gedrückt bekommt, sondern man plant das wirklich von Anfang bis Ende und man darf es auch mal vermasseln, das machen ja Frauen auch, also wir machen ja unsere Erfahrungen alle quasi irgendwann neu, wenn dann ein Kind kommt. Aber dann muss man eben auch mit den Konsequenzen irgendwie klarkommen und darf nicht erwarten, dass das dann wiederum der oder die erfahrenere Partnerin irgendwie ausbadet. Und das es klingt erstmal total banal, aber es gibt wirklich eigentlich fast keine Kultur in unserer Gesellschaft, in Beziehungen Dinge so auszuhandeln, sichtbar zu machen und auch so wirklich konkret zu machen. Und deswegen rutschen wir da ganz oft eben rein, weil wir nicht an neuralgischen Punkten in unserem Lebenslauf Dinge wirklich planen, sondern man denkt immer, ach, wir mögen uns ja, es hat ja bis jetzt alles geklappt, da wird es in Zukunft auch klappen. Und das klappt aber eben bei vielen dann nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man dann in so eine Überlastung kommt, dann ist halt schwierig, so ein schönes, konstruktives Gespräch zu führen. Deswegen macht man es lieber vorher.
Das eine ist ja wirklich die Genialität der Idee, wir nehmen Gedanken aus dem Projektmanagement, wir fangen an zu dokumentieren, wir schauen uns jeden Task an, wir stehen vielleicht auch mit der Stoppuhr mal daneben und schauen uns an, wie lange dauert das, machen das transparent, kommunizieren das untereinander und dann sagst du ja, okay, wir verteilen das jetzt fairer auf beide Schultern, wir planen das Ganze und wir schauen uns das Woche für Woche auch an, wie das gelaufen ist, wie so ein kleiner Sprint eben, den wir da jede Woche machen als Paar, als Familie und versuchen besser aufzuteilen, ja, und transparenter zu machen, wer leistet hier was und wer hat vielleicht noch Kapazitäten. Bist du über diese Gedanken auch auf Ideen gekommen, wie man bestimmte Aufgaben vielleicht sogar weder auf die eine noch auf die andere Person verteilen kann, sondern irgendwie smarter lösen kann, irgendwie hacken kann, vielleicht auch outsourcen kann? Sind das so Gedanken, die kommen dann auch, wenn man anfängt, sich die ganzen Aufgaben einmal genau anzuschauen, die da jede Woche anfallen und diese mentale Last produzieren?
Absolut. Also man hat ja sozusagen im Laufe der Zeit dann so die eine oder andere Erkenntnis. Und für mich war ein ganz großer Punkt eben, dass ich jahrelang ja versucht hatte, ein besseres Organisationssystem zu finden. Da gibt's ja tolle Sachen wie Getting Things Done und so weiter, wo man dann auch erst gedacht hat, na, wenn ich das in meinem Privatleben anwende, dann klappt das irgendwann besser und das stimmt auch, aber irgendwann eben nicht mehr. Und wenn man dann eben sieht, wie Sachen auch ja in moderneren Firmen, die agil sind, jetzt gerade eben in diesem IT-Bereich auch eben genau anders gedacht werden, wo man weggeht von diesem Effizienzparadigma und sich sagt, hey, wenn Sachen programmiert werden, dann machen wir Pair-Programming. Also sprich, da gucken zwei Leute drauf, die sich gegenseitig beraten können. Die kennen sich beide dann aus, wenn also später irgendwie Fragen auftauchen etc. Und das ist ja erstmal ganz weit weg von diesem, dass man sagt, wie viele Ressourcen haben wir und die doppeln wir, weil jeder macht was anderes. Aber dann wiederum gesehen auch, wo man die Erfahrung in der Firma schon gemacht hat, dass das total bereichernd ist, zu sagen, im Privatbereich ist das eben auch so. Es geht gar nicht so sehr um Effizienz, sondern es geht darum, dass eben beide Partner möglichst gleich eben diese Kompetenz aufbauen und sich auch gegenseitig vertreten können und dass diese Hierarchie, die wir im Kopf haben zwischen Mütter und Vätern und wer ist jetzt eigentlich besser fürs Kind, weil da gibt's gar keine biologische Grundlage, wenn man jetzt mal vom Stillen irgendwie absieht, da zu sagen, Mensch, was können wir denn davon lernen und wie können wir davon profitieren und wo landen wir da? Nämlich am Ende, dass es eben kein Mutter-Vater-Gefälle mehr gibt, sondern eben gleichwertige Eltern. Und das ist ja eigentlich auch was, nicht nur, was sich die Mütter so aus Entlastungsgründen wünschen, sondern es wünschen sich die Väter ja für ihre Kinder auch. Und die Kinder profitieren ja auch extrem davon, eben zwei gleichwertige Beziehungspartner, quasi Bezugspartner zu haben.
Bei mir hat noch etwas anderes resoniert, als ich deine Texte gelesen habe, und zwar so Ideen über Führung, die ich so immer wieder lese, wenn ich Managementliteratur mir anschaue. Egal, ob man jetzt eine NGO managt oder eine Firma, wird ja oft gesagt, teile deine Zeit sorgfältig auf zwischen in der Organisation arbeiten versus an der Organisation arbeiten. Und pass auf, dass du nicht zu busy bist. Wenn du Führungskraft bist, sei nicht komplett unter Wasser jeden Tag, voll Deadlines, voll To-Dos, voll Micromanagement, weil du dann wirklich nicht die Zeit hast, nachzudenken, Strategie zu machen und die Bedürfnisse deiner Organisation antizipierst und deine Führungstätigkeit eigentlich wirklich voll ausführst. Und irgendwie dachte ich, ja, Mental Load bei Müttern oder bei Eltern ist wahrscheinlich ganz ähnlich, ja. In der Familie arbeiten versus an der Familie arbeiten.
Ja, also ich finde das auch einen ganz wertvollen Gedanken, aber du hast ja eben auch schon übers Outsourcen sozusagen ein bisschen gefragt. Ist aber ein bisschen eine Falle sozusagen im Familiensystem. Das hat man ja jetzt zu Corona auch gesehen. Also wenn man so privilegiert ist, dass man bestimmte To-Dos tatsächlich outsourcen kann. Und das fängt ja an eben mit der tatsächlichen Kinderbetreuung, aber auch sowas wie Hausaufgabenbetreuung oder wer die Hemden wäscht, ob man die in eine Reinigung bringen kann oder ob man sich Lebensmittel liefern lassen kann. Das ist natürlich alles total hilfreich und wenn man es sich leisten kann, ist es toll. Aber jetzt, wo es sozusagen diese Kontaktbeschränkungen gab, hat man da eben auch gesehen, dass es dieses Risiko eben hat, wenn man das outgesourced hat und es ist dann eben nicht mehr verfügbar, dass dann diese Aufgaben halt auch alle wieder automatisch leider oder oft auf die Frauen zurückfallen. Also deswegen, ich finde es immer spannend, weil das ist eigentlich nie ein Entweder-Oder, sondern es ist der eine Gedanke richtig, den du jetzt gerade genannt hast, über wie man vielleicht Führung auch besser denkt und sich Freiräume schafft und eben auch so eine Richtung vorgibt. Aber leider hat man eben oft als Vater oder Mutter oder eben in der Beziehung gar nicht so richtig die Wahl, dann die tatsächlichen To-Dos nicht auch noch selbst zu machen. Also es würden, glaube ich, ganz gerne viele machen, aber es ist halt schwierig, weil man nur eine Person ist.
Kommt man dann, wenn man weiter darüber nachdenkt, automatisch an den Punkt, dass man sagt, dieses Konzept der Nuclear Family, Mutter, Vater, Kind, Kind, ist eigentlich nicht optimal. Großfamilie, ein ganzes Dorf, Co-Parenting, Co-Living wäre doch da eigentlich viel besser?
Absolut. Und das ist ja auch nicht eine Sache, die jetzt erst klar geworden ist, sondern dieses, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Dieses geflügelte Wort ist ja einfach zutreffend. Und vor allem dann, quasi, wenn wir in so einer komplexen Welt leben, wo eben auch beide Elternteile voll berufstätig sein wollen auch und die Kinder auch noch Hobbys haben und eben ja das alles auch ein organisatorisches Problem unter anderem auch ist. Und da ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das über mehrere Schultern als eben nur über eine oder auch über oder vier besser gesagt Schultern dann verteilen kann.
Der Sprung in diese neue Form von Familienorganisation ist aber so groß, dass den dann am Ende doch nicht so viele machen, weil es auch nicht so viele Muster gibt oder so viel einladende Angebote, so kommt es mir immer vor.
Ja, das ist tatsächlich, also mich hat das zur Kindergartenzeit schon immer gewundert, dass wenn es da einzelne Tage gab, wo die Kita eben geschlossen hatte, dass sich da nicht sozusagen eben auch wieder automatisch eigentlich so ein System ergeben hat, dass man gesagt hat, hey, wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Elternpaare, die sich irgendwie gut kennen, die Kinder mögen sich und wir setzen uns dann mal hin und verteilen diese Tage, so dass wir also nicht 5 Urlaubstage nehmen müssen, sondern jeder Kinder nur einen und ob man jetzt auf ein, zwei oder fünf Kinder irgendwie an dem Tag aufpasst, ist ja eigentlich auch egal. Aber da braucht es eben diese aktive Kommunikation und die Idee und den Willen, um eben solche Sachen dann tatsächlich auch umzusetzen. Und wenn man das nicht macht, dann passiert es eben doch, dass dann fünf Elternpaare sich jeweils fünf Urlaubstage sozusagen nehmen, um fünf Tage abzudecken, was eigentlich totaler Quatsch ist. Es wäre am Ende für die Kinder ja sogar schöner, zu fünf zu sein, als eben alleine dann zu Hause zu sein.
Wenn es um die Digitalisierung der Bildung geht, denke ich oft, dass die Vernetzung von Eltern als Lobbygruppe, politische Gruppe, wichtige Wählerstimmen, ja, immer eigentlich wenig gehört wird. Dass ich denke oft, Eltern, die wachsen so aus ihrer Betroffenheit immer wieder raus. Sie sind Kita-Eltern, dann sind sie Grundschuleltern, dann sind sie Sek 1, dann Sekundarstufe 2 Eltern, dann geht es schon wieder am Studiengänge und Berufsorientierung und man hat gerade erst begriffen als Eltern, was die Herausforderungen in dieser Lebensphase des Kindes eigentlich gerade sind und die Leistung, die Institution Schule, Kita oder Universität da leisten sollen und dann ist man aber eigentlich auch schon wieder raus, kann sich gar nicht organisieren und es gibt wenig hauptamtliche Elternvertretung in Deutschland. Und siehst du das auch? Hast du auch das Gefühl, die Eltern als Gruppe sind eigentlich nur so maximal mittelmäßig gut organisiert in Deutschland?
Absolut. Und ich glaube, es ist tatsächlich ja bei vielen so, ich weiß jetzt nicht die durchschnittlichen Zahlen, aber wenn man eben bei den Geschwisterkindern nicht diese großen Altersunterschiede hat, dann ist es genau, wie du beschrieben hast, dass da, wo man verstanden hat, Mensch, so und so könnte es eigentlich besser laufen, ist man schon wieder mit ganz anderen Themen beschäftigt. Und dieses große System, jetzt vor allem auch dann Schule, das ist ja auch sehr träge und sehr zäh, selbst wenn man dann eben sich in verschiedene Gremien wählen lässt, ist es immer in dem Bewusstsein, dass die Veränderung, die man bewirkt, ist nicht die Veränderung, von der man selber profitiert, sondern die Generation danach. Und da muss man schon großzügig sein mit seiner Zeit und dem Herzen sozusagen, dass man sagt, dass diese Veränderung ist aber so wichtig für mich, dass ich mich an der Stelle trotzdem engagiere, auch wenn eben mein Kind direkt nicht davon profitiert. Und das ist ein Riesenproblem, glaube ich, an diesem Veränderungswillen eben in der Schule.
Ja, man hat manchmal das Gefühl, als Verwaltung oder als Politik kann man fast die Elternvertreter aussitzen oder abwarten, weil die eh bald wieder abgewählt sind oder neue Menschen dann dort eben in der Landeselternvertretung sitzen. Wäre das dann nicht an der Zeit, eine neue Organisation zu gründen und zu sagen, wir gründen den ADAC für Eltern?
Also das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ich finde es jetzt persönlich aber wirklich ganz schwierig, da einen Ansatz zu finden. Normalerweise bin ich wirklich jemand, der sagt, komm, also wir haben eine Idee und dann geht man erstmal den ersten Schritt und daraus ergibt sich der nächste. Aber das würde ja, wie soll ich sagen, quasi so eine gewisse Flexibilität auf der Gegenseite auch voraussetzen. Und die habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, die gibt's nur in sehr begrenztem Maße. Also man kann da dann tolle Konzepte, Ideen und so weiter, das findet ja jetzt eben zu dieser Corona-Zeit auch statt, dass Eltern sich engagieren, dass die sagen, hey, wir können euch hier das und das aufsetzen, wir können euch beraten, was Chatdienste angeht, wir können euch beraten, was Struktur und zur Verfügung stellen von digitalen Materialien angeht, wir können dies und jenes tun, aber da wird ja sehr, sehr viel geblockt auch so mit diesem Jahr, aber wenn wir die Zeit jetzt investieren und dann sind die Vorgaben vom Senat doch anders, dann haben wir das alles umsonst gemacht, deswegen machen wir es erst gar nicht. Also das finde ich schon sehr, sehr aufreibend und fände es schwer, da zu sagen, mit welchem Ziel gründet man so eine Organisation, weil ich würde schon gerne irgendwie einen Effekt sehen.
Du hast also selbst die Erfahrung gemacht, also für die Zuhörer jetzt, wir sprechen hier gerade Anfang Oktober 2020, und du hast also selbst in der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht, du bist ja jemand, der viel mit Technik arbeitet, dem alle Tools bekannt sind, die man zumindest in Wirtschaft oder auch in NGOs nutzt. Und bist an deine Schule gegangen, hast gesagt, ich hätte hier vielleicht ein, zwei Ideen für digitalen Unterricht.
Genau, ja. Also wir haben das auch über die Elternvertreter versucht, so ein bisschen quasi Ideen auch zu sammeln oder dann individuell eben über die KlassenlehrerInnen irgendwie loszuwerden. Aber also ich kann da wirklich nur auf lange Geschichte des Scheiterns gucken. Also es ist wirklich bei den niederschwelligsten Dingen, also nicht mal was jetzt Unterricht angeht, sondern auch solche Vorschläge, dass man in der Elternschaft beispielsweise Geld sammelt, um CO2-Messgerät für die Klassen zur Verfügung zu stellen. Da kriegt man dann 500 Gegenargumente, warum das alles jetzt nichts bringt. Die Kinder wechseln ja den Raum. Wie muss man dann organisieren, dass es von A nach B getragen wird? Was ist mit den Batterien? Muss es nicht von einem Elektriker abgenommen werden? Ach, die Lehrerin hat doch sowieso schon so viel Aufgaben. Und dann ist man mit so viel Bedenken quasi überschüttet, dass man darunter wirklich regelrecht begraben ist. Und das macht das eben ganz, ganz schwer, da motiviert zu bleiben und zu sagen, man versucht da wirklich für alle eine Verbesserung zu erzielen, oder ob man sich dann irgendwann fragt, wie kommen wir eigentlich durch diese Zeit als Familie, wie kann ich meine Kinder stärken, und ja, weil einfach die Ressourcen begrenzt sind, ist es traurig, aber das ist so dann meine Erfahrung, dass man irgendwann dann auch wirklich sehr darüber nachdenkt, an welcher Stelle man überhaupt sich auch zu Wort meldet und was vorschlägt.
Da kommt dann auch wieder die Managerin durch, die einfach fragt, what is moving the needle? Und du sagst halt, naja, der Impact meines Handelns ist halt größer, wenn ich an meiner Familie arbeite, als am System Schule, selbst wenn es nur die lokale Mikroorganisation, die Schule deiner Kinder ist. Aber du als nun studierte Psychologin mit einem Blick für Systeme und wie Systeme funktionieren und auch sich verändern können, hättest du denn ein paar Tipps und würdest sagen, okay, das und das müsste sich ändern am Mindset von Schulleitung, von Schulentwicklung, damit wir da agiler und experimentierfreudiger, am Ende pragmatischer werden in Deutschland?
Also ich glaube, der allererste Schritt war jetzt für mein Gefühl, so eben dieses Entweder-Oder-Denken aufzulösen. Also es wird immer noch ganz stark gedacht in das Analoge ist das Wahre und Gute oder das Digitale ist das Wahre und Gute, und das wird nie miteinander verbunden. Und das halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler, weil was weiß ich, also bestimmte ganz niederschwellige Themen jetzt in dieser Unorganisiertheit des ersten Shutdowns, wo die Schulen geschlossen waren, haben zum Beispiel die Kinder ganz, ganz schnell geschafft, also ab einem gewissen Alter, über ihre Chatgruppen Austausch zu ermöglichen und sich da auch zu organisieren, wo gibt's welche Informationen, bis wann müssen die erledigt werden, auf welche Art und Weise müssen die eingereicht werden und so weiter. Und das wurde aber dann sehr negativ seitens der Schule gesehen, weil man gesagt hat, oh Gott, die schicken ja in diesen Chats auch noch irgendwelche sinnlosen Memes und was weiß ich, wo man dann dran gearbeitet hat, ja dann am besten diese Chatgruppen irgendwie einstellen. Die Kommunikation muss ja jetzt da und da irgendwie stattfinden, statt da wirklich mal wertfrei drauf zu gucken und sich zu sagen, was leisten die Kinder da eigentlich und mit welchen Mitteln leisten die und sich auch dann mal loszumachen von diesem, ja, aber früher war das ja so und so und das Richtige und Gute ist ja bla 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 und diese schrecklichen Sprachnachrichten, sondern einfach zu sagen, ja, aber was ist denn der Mehrwert von solchen Sprachnachrichten? Warum machen die Kinder das? Und wie können wir das nutzen? Also wenn jetzt ganz schwierig war, aus Datenschutzgründen zum Beispiel Videochats anzubieten, weil gar noch nicht so richtig klar war, was dürfen wir da jetzt nutzen? Und wiederum sowas wie Podcasts zu hochschwellig sind für Lehrer. Warum nutzen die dann nicht ein Medium, was eben Kinder schon nutzen, nämlich Sprachnachrichten, dass sie sagen, hey, wir probieren uns da mal aus und sammeln Erfahrungen, machen vielleicht auch so eine Metaebene auf und sprechen dann darüber, wie hat das funktioniert, was funktioniert da gut, was nicht, wie können wir uns da verbessern? Und ich glaube, das ist diese Denke, also A, zu sagen, es ist kein Gegensatz, das Analoge und das Digitale, sondern man muss es zusammenbringen, und das Digitale allein bringt auch nichts, sondern man muss das Soziale mitdenken. Und das Zweite eben, was ja unter Agilität so gesehen wird, einfach mal so einen ersten Schritt zu wagen und zu sagen, wir machen dann Erfahrung und wir überlegen uns lieber, wie werten wir die aus und wo profitieren wir davon, als jetzt jahrelang an irgendeinem Konzept zu arbeiten, was dann sozusagen, wenn es fertig ist, obsolet ist, weil sich die Rahmenbedingungen schon wieder geändert haben. Und das wäre halt sehr schön, wenn man da gemeinsam Schritte gehen könnte, zumal es ja auch da wiederum, also wir haben ja hier den Vorteil sozusagen, dass anscheinend jede Schule sich selber Lösungen überlegen muss und wir nicht unbedingt den Zwang haben, dann irgendwie in so ein bundesweites Konzept reinpassen zu müssen. Das könnte man sich ja auch sozusagen als Vorteil ranziehen.
Du hast ja täglich in deiner Arbeit, in deiner IT-Arbeit mit Datenschutz zu tun, mit Kunden, die sagen, sind unsere Daten sicher, sind die Zahlungsdaten unserer Kunden sicher und so weiter. Was ist dein Kommentar auf die Datenschutzdiskussion rund um Schule?
Die ist schon sinnvoll. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel kein Fan davon, dass man jetzt sagt, ach Mensch, es nutzen schon alle WhatsApp, lass uns das doch auch tun. Aber sie darf halt nicht der totale Blocker sein, um irgendwie Lösungen zu finden. Also wenn man irgendwie eine Plattform hat, die zugelassen irgendwie ist, da dann noch quasi in jedem Detail mit erhobenem Finger irgendwie alles zu verhindern, finde ich auch wieder schwierig. Also das wird ein Datenschützer sicherlich anders sehen, aber man muss ja auch immer darüber nachdenken, welche Daten schütze ich denn da? Also es ist was anderes, ob ich eben Kunde bin und das sind meine Zahlungsdaten in einem Geschäftsverhältnis oder ob das geht um Lehrunterlagen, die sowieso irgendwie eigentlich in Lehrplänen stehen und verfügbar sind. Und vielleicht kann man da manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen pragmatischer sein, ohne aber wirklich das Thema Datenschutz dann aber auch vom Tisch zu wischen und zu sagen, da machen wir dann die Augen zu und dann läuft das eben über gängige Plattformen, die nun nicht bekannt dafür sind, dass sie besonders viel Wert auf Datenschutz legen.
Die große Angst von Eltern ist ja, dass es irgendwann ein Profiling ihrer Kinder geben kann, indem also sämtliche Schulleistungen, die ja über Jahre hinweg digital getrackt werden könnten, dann am Ende zu einem Persönlichkeitsprofil führen, das Zukunftschancen sperrt. Teilst du diese dystopische Idee?
Also ja und nein. Also wie gesagt, ich glaube, man muss schon immer kritisch bleiben und Sachen auch hinterfragen und dann auch zum Beispiel nicht irgendwie alle Daten erheben, weil es geht, sondern immer fragen, warum denn diese Daten, warum ist das wichtig, die auf diese Art zu speichern, die dauerhaft oder eben in bestimmte Dauer irgendwie zu speichern, was habe ich denn eigentlich für Rechte, diese Daten einzusehen, auch darauf zu pochen, bestimmte Daten auch wieder zu löschen, für wen sind die zugänglich? Also das sind alles Fragen, die man sich schon stellen muss. Aber ich bin grundsätzlich immer Optimist und denke jetzt nicht immer, Sachen werden gemacht zu unserem Schlechten und das kann immer den schlechtmöglichsten Ausgang nehmen, sondern dass man sagt, ich will informiert sein und ich will kritisch hinterfragen, aber ich kann mir sehr viele Szenarien vorstellen, in denen bestimmte Dinge eben nötig sind oder vorübergehend nötig sind, und uns dann aber die und die Vorteile ermöglichen und dann kann man da auch eine bewusste Entscheidung treffen und eben auch dann dafür sein.
Mal noch ein anderes Thema. Wir leben jetzt ja gerade in Zeiten, in denen die Regierung, aber auch verschiedene andere Parteien zum Teil vorhaben, digitale Bildungsprojekte anzuschieben, staatliche Großprojekte diskutiert werden, die neue Plattformen entwickeln sollen, neue Inhalte entwickeln sollen, eben durch wir haben staatliche Budgets gebaut dann von Agenturen oder auch von staatlichen Stellen. Du selbst arbeitest ja auch täglich an Millionenprojekten, riesige Budgets, große Entwicklungsprojekte und bist ganz nah dran an echter IT-Arbeit und was es heißt, Menschen einzustellen, Menschen zu managen und Projekte zu managen. Wie siehst du das, diese Ideen zu sagen, hey, wir bauen staatliche Bildungsinfrastruktur?
Also das ist einerseits, glaube ich, wichtig, um eben einen bestimmten Mindeststandard zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich da immer so die Assoziation von so einem riesigen Tankschiff, was sich wahnsinnig langsam in Bewegung setzt und dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht mehr zu bremsen ist. Dann verbindet sich das so aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ja in vielen Firmen, wenn es Probleme gibt, man dann irgendwie hofft, es gibt jetzt, wenn wir noch das 15. Tool entwickeln und uns holen, dann löst es unsere Probleme, und die wir mit 14 Tools noch nicht haben lösen können, so ungefähr, wo ich immer drauf gucken würde, was gibt's denn schon, was hat sich schon bewährt und was waren denn dann die Probleme, die wir gerade versuchen mit einem neuen Anlauf, aber zu lösen, ohne da eben wirklich von oberster Stelle das perfekte, für alle passende, alle Szenarien individuell angepasste Projekt oder Software oder was auch immer dann hinten rauskommen soll, zu starten. Also ich würde mir da wünschen, dass man viel mehr guckt, was gibt es schon, was funktioniert an verschiedenen Schulen schon, und dass man da sozusagen von so Best-Practice-Beispielen und den Erfahrungen, die schon da sind, einfach viel stärker profitiert, als dass man jetzt wirklich auf so einer Tabula Rasa anfängt, eben auch, also es gibt ja auch ganz viele Tools, dass man eben Open Source Tools irgendwie benutzt und die nutzt und da so Geld spart oder Geld ausgibt für individuelle Anpassungen und nicht eben für Lizenzen oder für kompletten Neubau von solchen Projekten. Also das glaube ich, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber es wird, glaube ich, noch immer sehr klassisch und sehr träge alles gemacht, weil einfach dahinter auch immer diese ganzen politischen Prozesse sind, die das eben wenig flexibel machen wahrscheinlich.
Und hast du das Gefühl, Entscheidungen werden dort gemacht von Menschen, die gar nicht so viel Ahnung haben, wie IT-Projekte eigentlich laufen?
Ach ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil IT-Projekte sind ja auch immer komplexe Projekte, wo man ganz viel Kommunikationsarbeit an den Schnittstellen irgendwie hat. Und vielleicht ist das gar nicht so sehr, also die quasi bestimmte Dinge brauchen, müssen auch gar nicht die sein, die genau wissen, wie das umgesetzt wird. Vielleicht braucht es da manchmal irgendwie bessere Schnittstellenkommunikation oder dass man, weiß ich nicht, andere Methoden der Projektentwicklung mal ausprobiert. Also ich glaube, das ist letztendlich nicht wirklich nötig, dass die bestimmte Dinge in Auftrag geben, auch die sind, die genau wissen, wie solche Projekte umgesetzt werden müssen. Weil dann sucht man nach so einer, wie heißt das, eiermilchlegenden, ich kann solche Sprichworte, ja genau. Und wenn man die dann ganz lange suchen muss, dann kommt man ja auch nicht voran im Projekt.
Du sagst also bessere Product Owner, Projektmanager oder Produktmanager, die also diese Übersetzungsarbeit möglich machen, auf die aber auch gehört werden kann und mit denen gemeinsam so ein Projekt entwickelt wird und nicht schon vorher am weißen Brett einmal das komplette Großprojekt skizziert, ohne zu wissen, welches Feature eigentlich überhaupt Impact haben wird. Dann gehen wir doch nochmal, wenn du noch einige Minuten für uns hast, nochmal ganz tief rein in das Thema Familienarbeit. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du deine Energie dorthin channelst, wo sie auch wirklich einen Effekt hat, auf die Arbeit mit deinen Kindern. Du bist ja Mama von Schulkindern. Also du bist voll drin in unserem Thema hier. Wie hast du denn jetzt für dich die Arbeit mit digitalen Medien oder überhaupt das Digitale bei euch in der Familie verankert? Gibt es da so so 10 Regeln, die stehen in der Küche, wie wir mit unseren Handys, wie wir mit unseren sozialen Medien und unseren Profilen agieren? Oder wie baust du Policy, wie machst du Regeln bei dir zu Hause und setzt die durch?
Also das ist auch sehr agil, würde ich sagen. Also das wird ja einmal auch getrieben durch die Vorbildfunktion, und wir sind jetzt sehr digital unterwegs. Das heißt, da musste man also jetzt nie sagen, so Kinder, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Digitalen, sondern das war einfach schon immer Alltag. Und dann fand ich das sehr wichtig, dass man sehr früh damit anfängt, eben altersgerecht so bestimmte Dinge zu besprechen und da auch quasi Medienkompetenz bei den Kindern schon von klein auf aufzubauen, weil es eben nicht nur um das Benutzen der Geräte geht. Das geht ja schnell. Also jeder Zweijährige kann ja auf irgendeiner App irgendwie rumklicken und wischen und Dinge tun und erreichen. Aber das ist ja nicht Medienkompetenz, sondern es ist ja tatsächlich dann die Frage, was ist das für eine App, was ist da das Geschäftsmodell etc. dahinter, und das kann ich wiederum nicht mit einem Zweijährigen besprechen, aber bei uns war einfach das, was jetzt gerade sozusagen für die Kinder interessant ist, immer der Einstiegspunkt. Dann haben wir Eltern uns informiert, was dazu wichtig ist oder warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Also das ist ja manchmal auf der Metaebene auch total interessant. Warum wollen zum Beispiel Vierjährige 500 Mal Paw Patrol eine bestimmte Folge sehen? Und warum ist das sogar gut für die Kinder? Und das fand ich immer wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht eben so seine Meinung in den Vordergrund oder seine eigene Gelangweiltheit, dass man sagt, ich kann es echt nicht mehr sehen, können wir jetzt bitte irgendwie eine andere Folge sehen oder die Serie nie wieder, und dann dadurch irgendwie einen Konflikt verursacht. Und das wird ja immer komplexer, je älter die Kinder sind, wenn die dann bestimmte Wünsche haben, Computerspiele zu spielen etc. Also Medienerziehung funktioniert bei uns so, dass wir das nehmen, was als Thema gerade aktuell ist, und uns dann informieren und austauschen und aber auch Sichtweisen darauf austauschen. Also dass man eben genau solche Dinge, wo man sagt als Eltern, ich habe da Bedenken aus den und den Gründen, das sind dann vielleicht nicht die Dinge, die Kinder jetzt gerade wichtig finden, aber umgekehrt ist für die Eltern auch wichtig zu hören, warum ist denn dieses Spiel jetzt so wichtig für dich und was macht dir daran so viel Spaß etc. Und diese, also wir haben so zwei, wie soll ich sagen, Richtungen. Also wir haben einmal Vereinbarungen, die jederzeit verhandelbar sind. Also wenn die Kinder da gute Argumente haben, dann lassen wir Erwachsenen uns auch überzeugen und ändern das auch. Aber es gibt eben auch Grenzen. Und diese Grenzen, die sind eben nicht verhandelbar, sondern die sind einmal besprochen und dann sind die da. Aber damit ist eben eher sowas gemeint, wie findet zum Beispiel Kommunikation im digitalen statt? Was sind da quasi Sachen, die eben nicht gehen, und daran gebunden auch, was sind Inhalte, die absolut nicht gehen, und wie gehen wir dann damit um, wenn wir auf die stoßen? Also das sind so die zwei Sachen, so ein ganz großer Verhandlungsraum, aber eben bestimmte Dinge, wo wir auch sagen, das haben wir jetzt besprochen, das ist sozusagen der finale Stand, und da müssen wir nicht immer wieder von Adam und Eva anfangen zu diskutieren, sondern das ist unsere Haltung und so wollen wir das dann auch handhaben.
Ich habe so in der Vorbereitung mir die Frage gestellt, die Patricia, die ist so schlau, die interessiert sich so sehr für Schule, für Erziehung, und die steckt gleichzeitig so tief drin in dieser neuen Digitalwirtschaft mit ihren Jobs der Zukunft, mit all den Berufen, die es vor 15 Jahren noch nicht gab. Und Patricia weiß auf der einen Seite sehr gut, was für Fähigkeiten, für Skills brauche ich denn als junger Mensch, um in Zukunft erfolgreich zu sein, ja? 21st Century Skills, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität. Und sie sieht gleichzeitig die Defizite des aktuellen Schulsystems und hat Kinder, die davon betroffen sind. Und dann habe ich mich gefragt, baut Patricia jetzt eigentlich so eine Art Parallellehrplan für ihre Kinder und versucht im Grunde Defizite auszugleichen, zu kompensieren? Gibt es diesen Reflex bei dir manchmal, dass du sagst, ich möchte jetzt eigentlich gerne, dass meine Kinder noch was lernen, das sie am Vormittag nicht lernen? Und ich denke mir da was aus, dass die zum Beispiel lernen, jetzt Fotos zu machen oder ihren ersten kleinen Film produzieren und den schneiden und animieren oder eine PowerPoint-Präsentation bauen oder ähnliches. Erwischst du dich dabei, dass du so versuchst, das, was du im Job siehst, was eigentlich gebraucht wird, und das, was in der Schule gerade nicht geleistet wird, so zu kompensieren?
Und das ist aber tatsächlich, also die Kinder sind ja auch beeinflusst durch die Erziehung, gar nicht nur unser Impuls als Erwachsene, sondern das ist auch ein Impuls, den die Kinder selber haben. Und der ist also so deutlich hervorgetroffen in dieser Zeit, wo wir ja uns selber unterrichtet haben, als die Schulen geschlossen waren, weil man da gesehen hat, die Kinder sind absolut neugierig, die sind wissensdurstig und die sind aber nicht zu motivieren, wenn ich irgendwie 500 Arbeitsblätter ausdrucke, die dröge ausgefüllt werden müssen, sondern da müssen irgendwie andere Mittel her. Und da hat sich ganz schnell eben gezeigt, dass die Kinder kreativ genug sind, da selber sich zu überlegen, wie will ich eigentlich meinen Lehrstoff organisieren, was sind eigentlich meine Quellen, was sind Sachen, die mir Spaß machen. Also Und da entstehen so einfache Dinge raus, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt was über Cäsar lernen muss, dann lese ich da jetzt eben nicht in der Wikipedia oder erstmal das Arbeitsblatt, sondern da gucke ich mal, was gibt's denn Interessantes auf YouTube? Und dann gibt's ja bestimmte Kanäle, die sich darauf spezialisiert haben, auch spannend Wissen zu vermitteln. Oder es gibt viele Podcasts auch, die Kinder eben auch hören können oder auch dann eben hören. Und dann fließt es sozusagen ein, jetzt habe ich also ganz viel Input, was will ich damit eigentlich machen? Und da sind wir schnell drauf gekommen, hey, das wäre doch toll, wenn die Kinder sozusagen Präsentationen für uns machen, da haben wir Erwachsene cool. auch noch was davon. Und dann ist es natürlich, je nachdem wie alt die sind, ganz spannend zu sehen, wie schnell kommen die mit verschiedenen Dingen zurecht und oder wie biegen die sich das auch zurecht. Ich habe also wirklich große Bewunderung dafür, wenn Kinder also viel YouTube gucken und tolle Kanäle auch gucken. Da kann man ja zum Beispiel alles, was auf Funk ist, fast blind empfehlen, dass die dann plötzlich so Videos drehen selber und sogar ohne Schnittprogramm irgendwelche Jump Cuts plötzlich hinbekommen. Einfach durch Ausprobieren und dann sehen, ach Mensch, also mein Medium ist eigentlich, ich will die Präsentation gleich als Video machen und gar nicht irgendwie live. Und ein anderes Kind sagt, ach, ich wollte ja schon immer mal mit so einem Präsentationsprogramm, aber dann will ich auf jeden Fall GIFs irgendwie einbauen oder kleine Videos. Und das ist wirklich, also ich habe nur gestaunt, wie schnell das geht und wie toll und flexibel Kinder da sind, weil in der Schule haben sie ja oft die Bandbreite gar nicht. Da ist ja vieles so Microsoft gesponsert und dementsprechend kennen die Kinder eben nur die eine Software, aber privat hat man dann vielleicht eben die Möglichkeit, verschiedene Sachen irgendwie auszuprobieren oder auch kostenlose Tools. Weil man jetzt nicht irgendwie das Geld hat, Photoshop zu kaufen, wenn das Kind irgendwie Fotobearbeitung machen möchte oder so. Und das ist, also ich war wirklich nur baff, was die jeden Tag produziert haben und auch quasi ohne, dass man sagen musste, hey, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal das, sondern dass man da manchmal irgendwie am späten Abend ein Kind mit leicht roten Augen im Flur getroffen hat, was dann sagte, weißt du eigentlich, was damals in Irland bei dem Potato Famine genau der Auslöser war, ein Vulkanausbruch, und dann kriegt man plötzlich einen Vortrag über 15 Minuten und denkt so, ja stimmt, das habe ich in der Schule auch mal gehabt, aber alles nicht mehr präsent. Also das ist schon, also das müssen wir als Erwachsene eigentlich gar nicht mehr anstoßen, sondern dadurch, dass die sich auch sehr vertraut fühlen im Digitalen, sind die auch sehr angstlos. Die wissen halt, ich mache ordentlich Backups und dann kann ich alles Mögliche oder speichere Arbeitsstände und dann kann ich Dinge einfach auch ausprobieren. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn da mal was schief geht und wenn irgendwas nicht klappt, dann gucke ich mal, ob es auf YouTube irgendwie ein Tutorial gibt. Und so arbeiten die sich ganz eigenmotiviert nach vorne.
Als deutsche Mama mit nun ja Lockdown, Schul-Lockdown-Erfahrung, die gleichzeitig auch viel in Social Media unterwegs ist, kommt man ja, wenn man über den deutschen Tellerrand hinausschaut, dieser Tage fast nicht an den Keywords Unschooling und Homeschooling vorbei. Hast du selbst dazu auch schon gelesen und eine Meinung dazu? Resoniert das bei dir?
Nee, da bin ich ehrlich gesagt nicht belesen. Oder also du meinst jetzt quasi in die Richtung, ob man das dann statt des Präsenzunterrichts in der Schule irgendwie zukünftig weiter vorantreibt, dass das auch eine Möglichkeit in Deutschland ist.
Das ist tatsächlich ja in Deutschland gesetzlich ja nicht erlaubt. Wir haben eine Schulpflicht und viele andere Länder erlauben Eltern zu sagen, ich kümmere mich um die Beschulung meiner Kinder selbst. Und gerade in den USA entsteht da jetzt, nachdem das lange Zeit ein religiöses Thema war, Menschen einfach gesagt haben, ich möchte aus bestimmten religiösen Gründen nicht, dass meine Kinder bestimmte Inhalte in der staatlichen Schule lernen. Also kümmere ich mich selbst drum. Wird es momentan immer mehr zu einem Thema von, ja, gerade dieser Tech-Avantgarde an den Küsten jeweils, die sagen, wenn ich das Gefühl habe, Bildung an der klassischen Schule als Institution leistet eigentlich nicht das, was ich gern möchte, dann baue ich mir meine Schule selbst mit Kursen am Nachmittag und Online-Tools und kleineren Lerngruppen in kleineren, ja, nachbarschaftlichen Zellen organisiert. Und baue mir eine Form von Homeschooling, ganz modern. Und dann gibt es die Extremform des Unschoolings. An die musste ich auch kurz denken, als du so die Irland-Geschichte erzählt hast, Unschooling, das ja im Grunde sagt, mein Kind kann sich immer selbst aussuchen, was es gerade vertiefen möchte und lernen möchte und sich da auch voll reingraben und lernt dadurch, sagt die Theorie der Unschooler eben nochmal viel intensiver, weil es sich freiwillig überlegt hat, es möchte sich jetzt eben damit beschäftigen, wie kann es zu solchen Kartoffelernteausfällen überhaupt kommen und was macht das dann mit der Gesellschaft in Irland und wieso wandern dann alle plötzlich aus und wie sieht es dann hunderte Jahre später aus? Das sind so Konzepte, die sind in der deutschen Debatte auf Twitter und in der Politik nun gar nicht angekommen, weil wir so weit entfernt sind davon, diese Schulpflicht aufzuknacken, aber ich erlebe das, wenn ich so ein bisschen im englischsprachigen Internet lese, dass es da brodelt in den USA und viele Eltern über solche Konzepte nachdenken, weil sie es rechtlich einfach auch dürfen, wenn sie das wollen.
Aber es ist, glaube ich, ja auch ein bisschen eine Frage der Kapazitäten, ne? Weil, also ich hatte jetzt das Gefühl, so viele Monate hätten wir es dann auch nicht mehr hinbekommen, weil das schon eine ganz schöne Doppelbelastung ist zu arbeiten. Und auch wenn meine Kinder nur jetzt schon groß sind und sich selber wirklich super organisiert haben und das auch hinkriegen, zieht es ja aber trotzdem ganz viel Energie ab, da auch mal kleinere Fragen zu beantworten oder Ergebnisse miteinander anzugucken und zu besprechen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass man das zu einer Vollzeitarbeitstätigkeit noch nebenher wuppt. Also das ist dann wahrscheinlich eher wieder so eine eigene Aufgabe, die man dann da hätte.
Und nochmal zu den Regeln, die es zu Hause gibt, gefragt oder nochmal in dein Buch, in dein neues Buch reingedrillt. Wie handelst du jetzt aktuell bei den unterschiedlichen Altersgruppen deiner Kinder Smartphone-Zeit und Spielzeit?
Die sind relativ flexibel. Also wir haben eher sowas wie eine Prioritätensetzung. Also was sind die Dinge, die erst stattfinden müssen, bevor Freizeit stattfindet? Und was dann sozusagen übrig bleibt, ist Freizeit. Und da wiederum können die Kinder bestimmen, was sie tun, mit dem Blick aber darauf, dass sie sich nicht nur mit einer Sache sozusagen beschäftigen, sondern sich versuchen, immer so ein bisschen Blumenstrauß selber auszusuchen an verschiedenen Tätigkeiten. Aber sie dürfen auch immer argumentieren, warum jetzt eins mal im Übermaß irgendwie gerade aus ihrer Sicht nötig ist. Also wenn irgendwie der zweite Teil zu einem beliebten Computerspiel gerade veröffentlicht wird, dann dürfen die da quasi ihre ganze Freizeit erstmal mit befüllen. Aber auch immer mit Aussicht darauf, dass das dann halt irgendwann wieder auch Zeit ist, was weiß ich, rauszugehen, Sport zu machen oder irgendwie andere Geschichten, sich mit Freundinnen zu treffen etc. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Also wir sind da viel in Kommunikation, aber eigentlich ist so die Hauptregel, wir haben vereinbart, was es für Pflichten gibt und wenn die abgearbeitet sind, dann können die Kinder sich Freizeit bestücken und die darf auch gerne mit irgendwelchen digitalen Themen erfüllt sein.
Welche digitalen Themen deiner Kinder verblüffen dich gerade oder flashen dich gerade am meisten?
Das ist gar nicht so eine Fähigkeit, sondern wirklich dieser Wissensdurst, der gestillt wird durch irgendwelche YouTube-Kanäle oder eben Podcasts, und dass der dann immer wieder neue Ideen hervorbringt. Also das springt dann immer wieder auch ins Analoge über. Also ich habe ein Kind, das sich wirklich total für so einzelne Themen immer wieder in aller Tiefe begeistert und dann auch alle Quellen nutzt, die man aus dem Internet irgendwie rausholen kann. Und dann aber als nächstes zum Beispiel sagt, ja, dann mache ich jetzt selber mal ein Buch darüber und dann male ich die Sachen alle und dann beschrifte ich die, weil ich habe nämlich noch nicht gefunden, die optimale Strukturierung in dem Thema. Also zumindest hat es noch keiner im Internet gemacht und das mache ich jetzt mal hier in meinem Buch. Diesen Wechsel finde ich wahnsinnig toll. Also dieses quasi, das ist eben nicht das Analoge, das Digitale, sondern dass es sich immer gegenseitig befruchtet. Und das finde ich total spannend. Vielleicht ist es so eine Fähigkeit, dass man eben diese Grenze überwindet, die wir alle noch, oder also zumindest ich in meinem Alter, noch so erleben, weil ich damit eben auch gar nicht aufgewachsen bin.
Stark. Patricia, wir hatten 50 irre Minuten, wie ich finde, mit einer Wahnsinnsbandbreite. Die Spanne der Themen war gigantisch. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wozu du überall Meinungen hast und was du alles erzählen kannst und teilen kannst. Wir könnten jetzt locker noch 50 Minuten weitersprechen, aber für unsere Hörer und für diesen Podcast würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich empfehle deinen Blog, das NUF. Ich empfehle deine Bücher und hoffe, wir können mal wieder sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Danke.